Nein, ich glaube nicht, dass es eine Immobilienblase gibt im Moment. Wir haben immer, wenn man sich die letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, dann, und ich bin jetzt auch schon lange im Geschäft, habe ich zumindest die letzten 10 Jahre gehört, wir warnen vor einer Immobilienblase, die ist noch nie eingetreten bis jetzt.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier und wir sitzen heute an einem sehr außergewöhnlichen Ort für ein Frühstück mit Bier.
Ja, wir sitzen in einer Bank und werden da begrüßt mit einem eiskalten Linzer Bier, das nicht einmal wir mitgenommen haben, sondern auf das wir eingeladen werden und eine Weißwurstparty um 10 Uhr vormittags. Perfekt. Und kredenzt hat uns dieses wunderbare Frühstück ein Mann, der uns im Anzug gegenüber sitzt, so wie man sich das von einem Bankdirektor, von einem Vorstandsdirektor erwartet.
Schön. Von der Sparkasse Oberösterreich, Herbert Walzhofer.
Ja, hallo, willkommen bei uns in der Sparkasse Oberösterreich.
Danke, Herbert, grüß dich. Grüß wir euch. Stoßen gleich mal an mit dem Linzerbier, oder?
Unbedingt.
10 Uhr Vormittag. Prost. In der Bank um 10 Uhr Vormittag. Ein Bier ist wahrscheinlich gar nicht so Usus, oder?
Ist ungewöhnlich, ja. Ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, seit ich da in der Sparkasse Oberösterreich bin, aber es gibt immer für alles ein erstes Mal, auch fürs Bier in der Sparkasse Oberösterreich um 10.
Ich habe gleich mal eine sehr naheliegende Frage, wie wird man eigentlich Bankdirektor?
Die Frage habe ich fast befürchtet. Aber ja, man kann sowas nicht planen. Die Frage habe ich schon öfters bekommen, wie plant man seine Karriere? Ich glaube, man kann eine Karriere nur sehr, sehr bedingt planen. Das ist über sehr viele Zufälle gelaufen, über sehr viele Gelegenheiten, wo man einfach am richtigen Ort sein muss, wo die richtigen Leute um einen herum sein müssen. Und so ergibt sich dann ein Baustein auf den anderen. Aber planen, Vorstandsdirektor einer Bank zu werden, ist meiner Meinung nach fast unmöglich.
Aber du hast in der Bank begonnen, oder?
Ich habe in der Bank begonnen. Ich habe in der damaligen Zentralsparkasse in Wien begonnen. Die gibt es schon lange nicht mehr. Durch viele Fusionen durchgegangen mit den diversesten Banken in Österreich, mit der Hypovereinsbank und am Schluss mit der UniCredito. Und bin dann, war dann lange Zeit im Osteuropa-Geschäft, von 1998 bis 2013.
Habe ich gesagt, Retail-Business für Slowenien, Tschechien, Kroatien. Und dann auch noch Bosnien-Herzegowina.
Also richtig, ja, es war durchaus eine bunte Mischung in den Osteuropa-Jahren, bis zum Schluss dann, bis zur Teilnahme an der Sanierung der Hypoalpe Adria in Bosnien, war also 3 Jahre in Sarajevo und bin dann von Sarajevo quasi in der Direktissima nach Linz gekommen.
Ist das dann ein Aufstieg oder ein Abstieg?
Weder Aufstieg noch Abstieg, aber man kam von einer Bank, die im Sanierungsmodus war, zu einer unter Anführungszeichen normalen Bank. Mhm. Und das war schon nach 3 herausfordernden Jahren in Bosnien schon sehr, sehr angenehm, wieder in einer Bank zu sein, die man nicht sanieren muss, sondern die man weiterentwickeln kann.
Mhm. Wie war das damals, dieser Prozess des Sanierens, beziehungsweise auch vorher der Prozess dort im Osten? Da hat man ja gern Kredite vergeben oder es hat irgendwie geboomt damals? Oder wie war das?
Naja, es war, ich bin im Jahr 98 ins Osteuropa-Geschäft gekommen. Es war so, wie der Bankenmarkt in Osteuropa aufgegangen ist, wie die großen Banken in Österreich, also damals die Bank Austria, die Erste Bank und die Raiffeisen international begonnen haben, den osteuropäischen Bankenmarkt zu erobern. Und da mit dabei gewesen zu sein, war schon, bin fast geneigt zu sagen, epochal. Hier, das gibt es nicht oft im Leben, dass man so Dinge mitmacht. Mhm. Und da gab es viele spannende Entwicklungen. Nicht immer waren alle gute Entwicklungen, mhm, aber am Ende des Tages war das Engagement der österreichischen Banken in Osteuropa genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt.
Hat sich das jetzt im Nachhinein ausgezahlt, wenn du jetzt zurückblickst und jetzt ja auch tiefe Einblicke in die Sparkasse hast, hat sich das jetzt im Nachhinein ausgezahlt, da ja, zu erobern, quasi den osteuropäischen Raum?
Absolut. Also ich kann das nur jedem und jeder empfehlen, wenn sie so Möglichkeiten bieten, ins Ausland zu gehen, neue Dinge zu machen, das unbedingt zu machen. Man muss sich hier und da durchkämpfen, weil das gehört dazu, klarerweise. Es fällt einem auch dort nichts in den Schoß. Aber es ist eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, im Ausland tätig gewesen zu sein, solche Ereignisse mitzumachen, die es wahrscheinlich nur in der Form einmal gibt. Mhm. Aber es gibt viele andere Dinge, wo es ganz wichtig ist, dabei zu sein und ein bisschen Entrepreneurship zu zeigen. Das ist schon ganz wesentlich. Und das ist ein wichtiger Baustein in der Karriere, ganz sicher.
Man könnte ja glauben, man braucht ein abgeschlossenes Studium unbedingt, um Bankdirektor zu werden. Du hast keines,
werde ich richtig, ich habe kein abgeschlossenes Studium. Ich habe es auf der normalen Ochsentour durch alle Stationen mitgemacht, vom Mitarbeiter am Schalter in einer Bank, Matura gemacht und dann bei der Zentralsparkasse in Wien begonnen. Habe dort vorher schon Feuerpraxis gemacht, ein paar Jahre, um so ein bisschen das Feld aufbereitet für eine spätere Anstellung. Und ich habe das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt, bin am Schalter gestanden, war in der Kasse, habe eine Filiale geleitet, war dann einige Zeit auch in Westösterreich, in Tirol und Vorarlberg tätig, wie wir begonnen haben zu expandieren nach Westösterreich als damalige Zentralsparkasse. Also ich habe das von der Pike auf gelernt und das ist oft sehr, sehr hilfreich, wenn man weiß, was in der Kasse passiert, was am Schalter passiert. Dann tut man sich bei manchen Dingen einfacher, auch Dinge zu verstehen und auch mit den Kollegen, mit den Kolleginnen Dinge zu diskutieren.
Ist das heute noch denkbar, dass man von der Matura weg quasi Bankdirektor wird? Glaubst du, geht der Karriereweg heute auch noch?
Ich glaube, es ist heute auch möglich. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, weil die Anforderungen andere sind, weil auch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen anders geworden sind. Aber grundsätzlich steht dieser Weg jedem offen. Und wir haben ja bei uns im Haus immer so an die 30, 40 Lehrlinge in der Sparkasse Oberösterreich und wir haben jetzt auch schon die ersten Lehrlinge, die Filialleiter oder Filialleiterin sind und da gibt es eigentlich auch keine Schranken. Genauso kann ein Filialleiter, der kann kein Studium hat, einmal Regionaldirektor werden oder weiterkommen. Also es ist im hohen Maße abhängig von der Leistung, die gebracht wird.
Ihr habt 140 Filialen in Oberösterreich, die du jetzt quasi, knapp 140 Filialen, die du betreust. Wie behält man da den Überblick bei so vielen Banken? Und ist es dann manchmal auch so, dass da das schwarze Schaf gibt, wo es ein paar Filialen nicht so gut geht und die reißen die anderen mit? Oder wie läuft so ein Filialnetzwerk? Wie behält man, du als Chef, 140 Filialen im Überblick?
Naja, man gibt ja gewisse Strukturen natürlich darunter, nach Regionen und dann nach einzelnen größeren Regionaldirektionen. Und behält so natürlich ein bisschen den Überblick. Es ist auch nicht schlecht, wenn man eine gewisse Zahlenaffinität hat. So der Beiname ZDF, den ich da hier und da bekomme, also Zahlen, Daten, Fakten, was man so nachgesagt wird, da stimmt, ich habe eine gewisse Affinität dazu. Ich glaube, die ist auch notwendig. Wichtig ist auch, und ich kann mich erinnern, wie ich hierher gekommen bin, habe ich einmal alle Standorte besucht. Also ich weiß genau, wo meine Filialen sind.
Alle 140.
Damals waren es noch 160. Ich weiß genau, wo die sind. Wenn ich jetzt irgendeine Filiale in, um jetzt irgendwas zu nennen, Sieghartigen Gewinnviertel hernehme, weiß ich, wie das ausschaut dort. Das ist immer sehr, ein fotografisches Gedächtnis und das hilft. Und dieses fotografische Gedächtnis gepaart mit einem Zahlen-, Daten-, Faktenverständnis hilft, den Überblick zu bewahren und natürlich auch die Führungskräfte, die das mit mir gemeinsam machen.
Du hast gesagt, du bist doch selber hinter dem Schalter gestanden, also du kennst das Filialgeschäft. Wie denkst du, wird sich das in Zukunft entwickeln? Glaubst du, braucht es nur diese klassischen Filialen, die ja seit, weiß nicht, 40, 50 Jahren eigentlich gleich ausschauen, more or less?
Oder
weiß nicht, oder wird sich das verändern? Oder?
Ich glaube schon, dass das fangen wir so an, es wird immer Filialen brauchen. Davon bin ich fest überzeugt, die Filialen werden sich verändern. Das Aufgabenspektrum wird sich verändern. Wenn wir uns erinnern, wie ich begonnen habe in der Zentralsparkasse, haben wir 10 Kassen gehabt in der Kassenhalle damals der Zentralsparkasse. Das gibt es heute nicht mehr. Heute haben wir Bankomaten, wir haben Online-Banking, wir haben George und andere Dinge, wo wir Überweisungen abwickeln, wo wir unsere Bargeldtransaktionen machen wir an der Maschine oder wir zahlen mit Apple Pay oder anderen Dingen. Das heißt, das verändert sich schon massiv und hat sich in den letzten Jahren schon massiv verändert und es wird auch weitergehen. Was wir sehen, ist ein großes Verlangen der Kundinnen und Kunden nach Beratungsdienstleistungen. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Ich glaube, auf das wird es ankommen in der Zukunft, dass man sich hier unterscheidet in der Qualität der Beratung. Und da wird es auch Standorte brauchen. Es wird nicht mehr so viele Standorte brauchen, das ist ganz klar. Aber es wird größere Finanzkompetenzzentren oder Flagships brauchen, wo wir alle Beratungsdienstleistungen für alle Kundinnen und Kunden der Sparkasse anbieten werden.
Und werden die ausschautechnisch auch irgendwie sich verändern, glaubst? Was mich persönlich interessiert, ich war ja gerade Kunde bei dir und habe mir einen Hausbaukredit geholt. Ja, wie der Kalle sagt, seit 50 Jahren unverändert, es sitzen alle im Anzug da, es ist ein Besprechungsraum mit schönen Stühlen und schönen Tischen. Glaubst du, wird sich das irgendwann mal verändern hin zu sowas wie einer Kaffeesituation, einer gemütlicheren Situation? Ich habe da dieses Google-Facebook-Bild auch ein bisschen im Kopf, wird sich das auch bei den Banken irgendwann durchsetzen, dass die Betreuer auch im Jeans da sitzen und im lockeren T-Shirt, oder glaubst du, wird das schon immer nur dieses seriöse Anzug Besprechungsraum-Thema bleiben?
Ja, ein Spannungsfeld, das ihr da ansprecht. Das sehen Sie ja bei uns. Wir haben jetzt seit ungefähr 2 Jahren einmal die Krawatte abgenommen. Das war schon...
Seit zwei Jahren,
ja. Und das war schon, ja, ich will nicht sagen ein epochales Ereignis, aber durchaus ein markanter Einschnitt.
Aber wie kann man sich das vorstellen? War das so von Unternehmenskulturseite, hat man gesagt, so Leute, an diesem Tag, wir nehmen die Krawatte runter?
Nein, da gab es einen markanten Punkt dazu. Unser damaliger Generaldirektor Michael Rockenschaub hat einmal an einem Tag gesagt, wo es wirklich extrem heiß war, jetzt gehen wir einmal von der Krawatte weg, und es war einige Tage sehr heiß, und so hat sich das dann eigentlich ergeben, dass man gesagt, okay, lassen wir euch die Krawatte weg, kommt bei den Kundinnen und Kunden gut an, ist kein Imageverlust, es ist natürlich kein Zwang, ohne Krawatte zu gehen, wer möchte, kann natürlich gerne mit Krawatte gehen, ist überhaupt kein Problem. Ich selbst habe zeitlebens in meiner Karriere Krawatte getragen in der Bank, egal wo ich war, aber das war mal so ein erster Schritt einmal. Du hast den Anzug angesprochen. Ich glaube, wir haben hier die Erwartungshaltung an Damen und Herren in der Bank. Es geht ja nicht nur um den Anzug der Herren, sondern auch ums Outfit der Damen natürlich. Da gibt es gewisse Erwartungshaltungen von einer gewissen Generation. Mhm. Ich glaube, die nachkommende Generation, ich sage jetzt einmal so die 20-, 30-Jährigen, die würden auch Jeans wahrscheinlich akzeptieren und ein Hemd. Das glaube ich nicht, dass es bei älteren Generationen aktuell so ist, aber wir werden diesen Wandel sehen, ganz sicherlich auch was das Outfit betrifft, und du hast das Layout oder das Aussehen der Filiale angesprochen. Wir selbst haben ein Projekt, das nennt sich Filiale der Zukunft. Wir haben schon einige Filialen diesbezüglich umgebaut, wo es genau in die Richtung geht, also so Lounge-Situationen zu schaffen, wo man sitzen kann, weg mit dem Schalter als Barriere, sondern eher ein Empfangspult, ein rundes, wie wir es von anderen Bereichen kennen. Das werden wir in allen Filialen in den nächsten Jahren durchziehen, um so hier dieses Erscheinungsbild ein bisschen anders, ein bisschen, ich will nicht sagen wohnlicher, aber angenehmer für die Kundinnen und Kunden zu machen. Und diese Atmosphäre, die doch eine, ja, ich nenne es einmal, eine eher abschreckende Atmosphäre war mit diesem Schalter, und dahinter stellt man sich an, aufzubrechen. Das ist ganz, ganz wesentlich, weil wir glauben, dass die Zeit einfach vorbei ist, wo man so agiert hat.
Ihr seid da, glaube ich, auch ein bisschen Vorreiter, oder? Wie schaut es da bei anderen Banken aus? Haben die Krawatte schon abgelegt, oder?
Also einige ja, das weiß ich natürlich. Ich weiß dann natürlich von der Erste Bank in Wien, weil wir Teil der Erste Bank und Sparkassengruppe sind, dass die auch diesen Krawattenzwang abgelegt haben. Auch das Filialoutfit wird dort angepasst in die Richtung, wie es also auch wir machen. Also wir kooperieren hier auch sehr eng, und das ist auch gut so, weil viele Dinge braucht man ja nicht neu erfinden, die gibt es in der Erste Bank- und Sparkassengruppe, wie zum Beispiel den George und andere Dinge. Also da erwarten wir schon, dass sie noch mehr tun wird in den nächsten Jahren.
Mich würde interessieren, wie ist das genau kommuniziert worden? Hat es da eine Mail gegeben vom Generaldirektor an die gesamte Belegschaft?
Ja, also die Krawatte. Wir haben so ein internes Mailsystem, wo wir das einfach gepostet haben, oder internes Facebook, wie man es auch immer nennen möchte. Und dort war das ganz klar gepostet, dass das so ist. Und es ist auf sehr, sehr positive Resonanz gestoßen. Und wie man sieht, geht auch der Vorstand ohne Krawatte.
Und das ist ja alles Wichtige, glaube ich, oder? Als Vorstand ist man ja einfach auch ein Vorbild. Wenn du wieder die Krawatte anziehst, dann werden sie es die anderen auch irgendwann wieder anziehen, oder? Also so irgendwie, wie man so schön sagt, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an. So ist es ja im positiven Sinne. Also wenn du die Krawatten...
Man könnte es auch anders formulieren, leading by example, könnte man auch sagen.
Ich komme aus Minfield.
Ich würde sagen, im Ausland wahrscheinlich.
Und sagt man, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an.
Genau. Du weißt auch, wie die Filiale in Sieghatting ausschaut.
Kenne ich auch, genau.
Nein, es ist wichtig, ist so. Selbstverständlich, Vorbildwirkung ist ganz wesentlich. Und da ist wichtig, dass der Vorstand da mit entsprechender Vorbildwirkung vorangeht, ganz klar.
Ihr habt im Vorstand jetzt auch eine Dame, die ganz oben ist natürlich. War das wichtiger? Ist das ein anderes Arbeiten? Siehst du das auch als wichtiges Thema, dass Damen auch in die Führungspositionen ganz nach oben kommen, um Ja, Diversity, um die Vielfalt zu garantieren, um ein anderes Arbeiten zu garantieren. Wie hat sich das bei euch da entwickelt?
Ja, ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass Damen auch in Führungspositionen kommen. Die Banken kommen natürlich aus einer Zeit, wo das, sage ich mal, nur mit Ausnahmen der Fall war. Und jetzt das von heute auf morgen radikal zu ändern, geht nicht. Das muss man natürlich auch aufbauen, ein Diversity-Konzept. Und ich glaube, es ist sehr, sehr gut, dass die Stefanie Huber jetzt Vorstandsvorsitzende bei uns ist, weil es eine Vorbildwirkung ist für viele. Und man sieht, dass man also Karriere machen kann. Und das ist wesentlich, dass man diese sogenannte gläserne Decke auch durchstoßen kann. Und wir haben sehr viele Damen jetzt in Führungspositionen bereits und wir arbeiten da intensiv daran, dass man dieses Diversity, hast du es genannt, dass man dieses Diversity-Konzept auch umsetzen. Weil es, glaube ich, die Mischung macht zwischen Damen und Herren und das, glaube ich, ist ein guter Ansatz und zeigt, dass wir sehr, sehr erfolgreich auch unterwegs sind, dass wir das ziemlich richtig machen im Moment.
Hat sich da in deinem Empfinden auch was im Bankengeschäft geändert? Du bist ja schon lange dabei, du bist der Experte, du hast auch diese sehr männlich dominierte Zeit miterlebt. Hat sich da irgendwas geändert? Ist das Bankengeschäft auch fairer, weiblicher, umgänglicher geworden durch die Damen in den Führungspositionen?
Ich glaube, es werden jetzt Themen thematisiert, die jahrzehntelang Tabuthemen waren. Über das Frauenthema haben wir schon gesprochen, aber auch Gehaltsthemen werden thematisiert. Dieser ominöse Gehaltsgap zwischen Damen und Herren, den es gibt oder den es immer gab, der wird offen thematisiert und man arbeitet intensiv daran, diesen Gap, der durch nichts erklärbar ist, wegzubringen, weil die Leistungen von Damen und Herren sind genau gleich viel wert und es muss sich natürlich auch in der Gehaltsstruktur widerspiegeln. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, wo wir auch mit Vorreiter sind mit anderen.
Mhm. Sehr gut. Was sind denn so die Themen, warum Menschen jetzt zur Bank gehen? Hat sich das verändert oder ist es jetzt was anderes? Gibt es jetzt mehr Kredite als früher? Gibt es jetzt mehr Veranlagungsstrategien? Gibt es wahrscheinlich weniger Bausparer, nehme ich an, aber ich weiß es nicht. Wie hat sich denn das verändert?
Naja, wir sehen schon, da war natürlich ein bisschen Corona mit beteiligt, dass sehr viele Leute momentan in ihre private Wohnsituation investieren oder ihre private Wohnsituation einem Stresstest unterziehen, wie wir schon mal gesagt haben.
Ja.
Du auch, genau, ja. Also wir sehen, es wird nicht nur in Grund und Boden oder in Wohnungen und Häuser investiert, so wie bei dir zum Beispiel, aber viel wird auch in Swimmingpools, in Beschattungen, in neue Raumteilungen, weil wir ja Homeoffice kam und verstärkt haben. Wir haben Homeschooling gehabt, sehr intensiv, wo es also schon notwendig ist, eine gewisse Ruhe in seinem Arbeitsbereich zu haben. Also da sehen wir, dass hier sehr, sehr viel investiert wird momentan. Das hat schon im letzten Jahr begonnen, setzt sich heuer noch stärker fort. Wir sehen aufgrund der Niedrigzinsphase natürlich, dass sehr viel in den Wertpapierbereich fließt, sehr viel in Aktien und Investmentfonds. Das Thema Nachhaltigkeit, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das uns begleitet, sowohl auf der Veranlagungsseite als auch auf der Investitionsseite natürlich. Also wir sehen viele neue Trends und diese neuen Trends, und da könnte man jetzt noch viel darüber sagen, aber die aktuellen Trends benötigt natürlich auch entsprechende Beratung. Und das ist schon etwas, was sich wesentlich verändert hat in den letzten Jahren, dass die Beratungen intensiver werden, dass sich die Themen bei der Beratung ändern. Vor wenigen Jahren hätten wir noch nicht über Photovoltaik diskutiert, ob wir uns die aufs Carboard draufgeben und dann Steckdose hineingeben, damit wir das Elektroauto laden können, wird zunehmend ein Thema. Oder wie wir Ölheizungen tauschen und was die Alternative wäre zu Ölheizungen. Also das sind Themen, die sehr beratungsintensiv sind, weil es ja auch sehr viele Förderungen gibt in diesem Bereich, die man auch beraten muss, die für den Kunden teilweise nicht leicht zu verstehen sind. Oder wir sind heuer mit Jahresanfang aktiv in den Agrarbereich hineingegangen, um also hier unsere Geschäfte dort unterzubringen, zu platzieren, wo wir glauben, dass wir entsprechend Mehrwert für Landwirte bieten können. Aber das ist ein Thema, das sehr, sehr beratungsintensiv ist und das könnte man jetzt noch beliebig fortsetzen. Also die Quintessenz ist, die manipulativen Tätigkeiten wie Geld beheben, Überweisungen durchführen, werden immer mehr auf die diversesten Devices verlagert, wie ein Mobiltelefon oder auf ein iPad oder auf diverseste Maschinen. Und die beratungsintensiven Dienstleistungen nehmen zu.
Das heißt, da siehst du auch bei euch ganz klar den Unterschied zu Banken wie zum Beispiel N26, die ja rein digital sich anbieten. Ja. Da sagst du, okay, da wird es in Zukunft vielleicht zwei Anbieter geben. Der eine, der sich wirklich auf die Beratung konzentriert, so wie ihr, und die andere Bank, die rein die operativen Geschäfte abwickelt, wie Überweisungen und
so. So ist es. Also ich glaube, dass diese Zweiteilung, wie du sie gerade beschrieben hast, die sehen wir ja schon. Man wird sehen, wer sie bei den Challenger-Banken, wie sie so schön heißen, durchsetzen wird. Ob es jetzt zum Beispiel N26 ist, ob es Revolut ist oder andere. Es wird sicher zu einer Marktbereinigung hier kommen. Und im Gegenzug dazu gibt's Banken, die sehr, sehr stark auf die Beratung, Dienstleistung verlegt haben. Natürlich auch die anderen Dinge anbieten, aber nicht so in den Vordergrund stehen, klarerweise. Und da haben, glaube ich, die Regionalbanken, so wie wir eine sind, schon eine wichtige Rolle in der Region. Und man sieht es als Regionalbank, so wie wir es sind, wir haben knapp 430.000 Kundinnen und Kundinnen. Das ist nicht so wenig. Wenn man Oberösterreich hat rund 1,4 Millionen Einwohner, also jeder Dritte in etwa Kunde bei uns, sieht man also, und das gilt auch für die anderen Regionalbanken hier in Oberösterreich, dass die schon eine sehr große Bedeutung haben.
Mhm. Siehst du eigentlich, wenn man als Bank ja sozusagen alle Konten im Überblick hat, sieht man da irgendwie diese Entwicklung einer Armutsschere, dass die Reichen reicher werden, die Armen ärmer? Kann man das irgendwie...
Ich würde es vielleicht nicht so drastisch formulieren, aber was wir sehen ist, dass der Mittelstand erodiert. Also die tragende Säule des Wiederaufbaus, wenn man so will, in Österreich, vor allem in den 60er und 70er Jahren, kam ja der Mittelstand durchaus auch zu Vermögen, zu besseren Einkommen. Das sehen wir schon, dass es dieser Mittelstand nicht mehr so entwickelt, wie wir das in den letzten Jahrzehnten gesehen haben.
Siehst du auch ein bisschen eine Gefahr, dass ja, die einen reicher, die anderen ärmer?
Natürlich, diese Schere geht auf, und da wird man entsprechend mit entsprechenden Maßnahmen nicht nur seitens der Politik, aber auch in der Gesellschaft gegensteuern müssen.
Woran glaubst du, liegt es, dass dieser Mittelstand so erodiert? Also sozusagen, der bricht quasi auf der einen Seite aus nach oben und auf der anderen nach unten sozusagen.
Ja, da gibt es sicher mehrere Gründe. Einer ist mit Sicherheit dieses Niedrigzinsniveau, das wir seit Jahren sehen, weil es ja ganz, ganz schwer ist, für jemanden anzusparen, oder ich würde gar nicht sagen Vermögen anzusparen, aber nur anzusparen für einen, nennen Sie es einmal Notgroschen, um es einmal in der Diktion zu nennen. Die Leute, die schon sehr lange im Wertpapierbereich veranlagt sind, haben natürlich sehr stark von den aktuellen Kurssteigerungen an den Börsen profitiert, weil alte Regeln, Niedrigzinsniveau, ist viel Geld im Markt von den Notenbanken, befeuert natürlich ein gutes Wertpapiergeschäft, und und Österreich hat, was das Thema Wertpapier betrifft oder Wertpapierkultur betrifft, schon einen gewissen Nachholbedarf gegenüber anderen Ländern. Und dadurch merkt man auch, dass diese Schere aufgeht zwischen Arm und Reich.
Die Sparkasse Oberösterreich hat 2020 einen Gewinn von 62,7 Millionen Euro gehabt. Ist das, glaubst du, oft auch ein bisschen, sehen das leider kritisch, wenn eine Bank in so einer Zeit wie Corona in der Krise, wo viele den Notgroschen gerade einmal gehabt haben und nicht ans Sparen denken, dass die Banken da immer nur so viel Gewinn machen? Gibt es da oft auch negative Stimmen, ein negatives Image, dass du sagst, ja, eigentlich haben wir viel Geld gemacht für das, dass die Zeit sehr schlecht war?
Gute Frage. Ich glaube, dass man sehr vorsichtig sein muss mit Bewertungen von Rekordgewinnen oder sonstigen übersteigerten Formulierungen diesbezüglich. Ich glaube aber auch, dass wesentlich ist, für die Kundinnen und Kunden zu wissen, dass es ihrer Bank, wo sie ihren Kredit haben, ihr Geld anvertraut haben auf der Veranlagungsseite, dass es der Bank gut geht. Und damit es einer Bank gut geht, muss sie natürlich auch Gewinne erwirtschaften und Rücklagen bilden. Nicht zuletzt haben wir 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu Recht am Monatsersten ihr Gehalt haben wollen. Mhm. Und man darf nicht vergessen, bei 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hängen Familien dran. Also in der Regel kann man sagen, man kann das mal drei, vielleicht auch mal vier rechnen. Also sagen wir mal so 6.000 bis 7.000 Leute, die an dem Ergebnis der Bank mitpartizipieren und im Umkehrschluss natürlich wieder auch in die Wirtschaft investieren, wenn investiert wird. Also, weil ich glaube, man darf das nicht nur jetzt einseitig fokussieren auf den Gewinn, auf die 62 Millionen vom letzten Jahr, sondern da hängt viel dran, und es ist ja auch so, dass die Sparkasse gemäß ihren Gründungsstatuten ja sehr viel auch in soziale Bereiche investiert, in Kultur investiert, in Sportveranstaltungen investiert. Und das haben wir so quasi in der DNA mitbekommen von unseren Gründungsvätern, hier einen Teil des Gewinns auch karitativen Einrichtungen und zuzuführen und hier ganz aktiv auch Benachteiligte zu fördern. Und das, glaube ich, ist wesentlich. Und das unterscheidet auch eine Sparkasse grundsätzlich einmal von einer Bank, die börsennotiert ist, klarerweise, weil die ist halt kapitalmarktorientiert, was auch sein muss. So, ne?
Weil du gesagt hast, Sparen ist ein Thema, was natürlich einigen, die sich mit Wertpapieren auseinandersetzen, fällt es natürlich leichter, sich diesen Notgroschen anzubauen. Mhm. Was würdest du sagen? Was ist ein guter Anlagemix? Wie investierst du selber?
Die Frage, die wahrscheinlich oft kommt.
Wie viel Prozent sind Wertpapiere? Wie viel Prozent vielleicht sogar Kryptowährung? Wie viel Prozent Immobilien?
Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass es einen guten Mix gibt. Man darf nicht alles auf ein Pferd setzen bei der ganzen Geschichte, bei der Veranlagungsgeschichte. Immobilie ist natürlich immer ein gutes Thema. Ich würde auch nie alles auf Immobilien setzen. Einen guten Grundstock in guten Investmentfonds zu investieren, ist nie ein Fehler. Gute Mischfonds mit nachhaltigen Komponenten in Zeiten wie diesen ganz wichtig. Man kann sicher einen kleinen Teil auch in Aktien investieren und auch einen kleinen Teil in Gold, ist nie ein Fehler. Und so hat man einen soliden Mix und man schaut, die Entwicklung in den Börsen in den letzten Jahren war durchaus beachtlich. Wir sehen zweistellige Zuwachsraten über die letzten Jahre. Aber wenn man ein gut sortiertes Portfolio hat, so ähnlich wie ich es gerade skizziert habe, kommt man im Durchschnitt schon auf 5-7% netto im Jahr. Und das ist etwas, das wir am Sparbuch schon lange nicht gesehen haben und auch lange nicht mehr sehen werden.
Kleiner Teil, nur mal kurz zum Nachfragen, sind circa wie viel Prozent, würdest du sagen, Aktien, Gold?
10% ungefähr, Aktien so an die 20%, aber das ist halt sehr individuell. Ja. Das hängt sehr vom persönlichen Umfeld ab, vom familiären Umfeld, wie man investiert. Aber so in dieser Größenordnung ist es sicher gut, wenn man mischt.
Wir reden jetzt von zweistelligen Zuwachsraten von Gewinn, auch in Zeiten einer Krise. Richard Nixon hat am 15. August 1971 die Geldmenge nicht mehr ans Gold gekoppelt. Das heißt, die Geldmenge darf sich vermehren, die Bank muss das nicht mehr im Keller liegen haben in Gold. Glaubst du, dass dieser Trend zu zweistelligem Wachstum, auch nach Krisen etc., immer wieder Wachstum, das ja immer wieder propagiert wird von Firmen, aber auch von Banken natürlich, dass es immer wachsen muss, dass das weitergeht oder dass da irgendwann einmal ein Crash kommt und dass das Geldsystem so, wie wir es jetzt kennen, nicht mehr funktioniert?
Na, glaube ich nicht, weil es natürlich ein gemeinsames Interesse aller Staaten gibt, das System am Laufen zu halten. So ehrlich muss man sein. Und so kann man sagen, Gott sei Dank ist das so. Das, was wir jetzt sehen, ist ein bisschen außergewöhnliche Situation natürlich, dass die Notenbanken sehr viel Geld in den Markt pumpen. Nicht zuletzt auch durch Corona getrieben, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und deswegen glaube ich, dass das System das aushält, ganz sicher sogar, und man Mittel und Wege finden wird, aus dieser Geldschwemme, die wir momentan sehen, langsam wieder herauszukommen, weil es nicht gesund ist, wenn die Notenbanken die Staaten finanzieren am Ende des Tages. Man muss das halt sehr, sehr geschickt dosieren. Da gibt es also in der EZB sehr, sehr viele Beratungen und auch in der Fed in Amerika zu diesem Thema, wie man aus dieser expansiven Geldpolitik wieder zurückfindet. Ich bin aber ganz, ganz sicher, dass das System das aushalten wird und wir auch in den zukünftigen Jahren Wachstumsraten sehen. Ob die immer zweistellig sein müssen, das kann man diskutieren. Das ist fast schon ein bisschen eine philosophische Frage. Aber die wirklich interessante Frage ist, und darauf habe ich jetzt ehrlicherweise keine wirklich profunde Antwort, ob ein Wirtschaftssystem, so wie wir es sehen, permanent wachsen muss, damit er sich weiterentwickelt, oder ob es auch funktionieren kann, wenn wir nicht wachsen. Derzeit sagen alle, die sich damit beschäftigen, wir brauchen einfach ein gewisses Wachstum, um uns weiterentwickeln zu können.
Das ist ja quasi die Triebfeder des Kapitalismus, oder?
Ja, es ist immer zweischneidig, oft wird der Kapitalismus verdammt. Ich glaube, dass Kapitalismus richtig verstanden sehr viel Gutes gebracht hat und auch in die Zukunft bringen wird.
Kann da Kapitalismus Klimaschutz bringen?
Wird er bringen, ja. Wenn man sie, ja, gerade gestern habe ich irgendwo einen Artikel gelesen, einer der Trigger, warum, wie Klimaschutz funktionieren, aber auch finanziert werden kann, ist natürlich Kapitalismus und auch gut eingesetztes Kapital, das in die richtige Richtung gelenkt wird. Und das ist, glaube ich, wesentlich, weil wenn wir uns das Thema Nachhaltigkeit anschauen, einer der wesentlichen Treiber, um diese Nachhaltigkeitsbestrebungen, die vollkommen richtig sind, natürlich zu finanzieren, ist natürlich die Finanzwirtschaft, weil es natürlich darum geht, Finanz- oder Finanzierungsströme in die richtigen Projekte zu lenken.
Mhm. Das heißt, du schaust da auch schon immer mit dem Auge auf das grüne Investment, oder?
Nicht nur mit einem, sondern mit beiden schauen wir auf das grüne Investment, weil uns zu Recht auch die Aufsichtsbehörden in die Richtung bringen, dass wir mit Nachhaltigkeitskriterien auch sowohl bei der Kreditvergabe als auch bei der Veranlagung aktiv beachten und uns daran halten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir das, was wir hier tun, hat zwar für uns vielleicht jetzt von unserer Generation, aber auch von eurer Generation vielleicht noch nicht die große Bedeutung, aber es gibt auch Nachfolgegenerationen. Und ich, gerade für diese Generationen müssen wir schauen, dass wir die eine oder andere Fehlentwicklung, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, wieder korrigieren.
Heißt das für den kleinen Sparer oder für den kleinen, der sich einen Kredit nehmen will, dass er zum Beispiel eine Ölheizung oder eine Gasheizung heute nicht mehr so leicht einen Kredit kriegt? Wird das schon strenger kontrolliert oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, machen wir es an der Ölheizung fest, weil es ja etwas ist, was sowohl vom Bund als auch vom Land Oberösterreich ja massiv forciert wird, hier der Ausstieg aus den Ölheizungen. Da gibt es ja genaue Fristen, bis wann man noch eine Ölheizung quasi servicieren darf. Und da geht es uns ganz wesentlich darum, den Kundinnen und Kunden von uns, aber auch von allen anderen, den Umstieg zu ermöglichen. Weil eine Ölheizung rauszureißen ist das eine, aber ich muss ja ein Heizsystem einbauen, das den entsprechenden Umweltkriterien auch entspricht, ob das jetzt Wärmepumpe, Pellets oder andere Dinge sind, das hängt immer von der individuellen Situation ab. Aber nur die Heizung zu tauschen, greift einfach zu kurz. Die muss man dann das Haus anschauen. Ist das Haus richtig isoliert? Sind die Fenster, haben die den richtigen K-Wert, die Fenster? Weil ich kann nur so eine gute Heizung installieren, wenn ich dann wieder die Hälfte beim Fenster oder durch Nichtisolierung hinausblase, ist das ziemlich wertlos. Also in diese Richtung wird sehr, sehr viel passieren und auch passieren müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, damit wir hier die eine oder andere Fehlentwicklung der letzten Jahre auch wieder korrigieren können.
Das heißt, deine Berater müssen eigentlich immer mehr Know-how haben in Richtung Bauwesen und alles Mögliche.
So ist es. Wir haben eigene Förderstelle im Haus, die sich mit Förderungen, nur ausschließlich mit Förderungen beschäftigt, sowohl für Firmen, wo es ja auch sehr viele gibt, als auch für Privatkundinnen und Kunden, weil das immer stärker nachgefragt wird, aber auch im Agrarbereich, weil ich schon einmal zitiert habe, auch dort ist das Förderwesen ganz, ganz wichtig und ein wichtiger Träger für mehr Geschäft und auch eine wichtige Unterstützung für die Landwirtinnen und Landwirte hier bei uns im Land.
Thema Immobilien, ich bin gerade ganz stark drin, ich renoviere dank der Sparkasse mein gekauftes Haus, habe zu viel bezahlt für mein Haus, das weiß ich auch und für meinen Grund, weil es ja die Immobilienpreise im Moment so hoch sind wie quasi nie zuvor. Wie siehst du das Thema Immobilien, Immobilienblase? Wird es weiter nach oben gehen? Wird es da irgendwann einmal eine Blase geben, die auch in Österreich platzt? Die Preise sinken?
Vielleicht auf deine Bemerkung, du hast zu viel bezahlt. Ich glaube, man kann nie zu viel bezahlen. Das ist immer individuell, was einem die Immobilie wert ist. Es gibt kein objektives Kriterium, was zu viel oder zu wenig ist. Offensichtlich war es dir die Immobilie wert.
Absolut,
mir war es wert. Dann passt es auch, finde ich. Aber zur Frage selbst, nein, ich glaube nicht, dass es eine Immobilienblase gibt im Moment. Wir haben immer, wenn man sich die letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, und ich bin jetzt auch schon lange im Geschäft, habe ich zumindest die letzten 10 Jahre gehört, wir warnen vor einer Immobilienblase, die ist noch nie eingetreten bis jetzt. Also ich glaube auch nicht, dass wir sie derzeit haben. Wir haben ein unnatürlich hohes Preisniveau in manchen Bereichen, das ist vollkommen richtig. Getrieben von dem, was ich vorher gesagt habe, von sehr viel billigem Geld, das im Markt ist. Es ist sehr, sehr viel Geld im Markt, das nach Veranlagungsmöglichkeiten sucht. Und damit steigen die Preise natürlich. Und wenn man von Blase spricht, dann glaube ich, gab es immer Entwicklungen, wo in bestimmten Gegenden Preise halt ein absolutes Top-Niveau erreicht haben. Das könnte die Wiener Innenstadt sein, das könnte Salzburg sein, das könnte auch Kitzbühel sein, um jetzt irgendwas zu nennen. Es gibt noch einige andere auch. Mhm. Das haben wir aber schon immer gesehen, das ist nicht neu. Und das, was wir derzeit sehen, ist halt ein genereller Preisanstieg auf breiter Front.
Die logische Inflation, oder?
Die
nachdem man viel Geld reinkommt.
Dass viel Geld da ist, klarerweise. Und also das Zurückfahren der expansiven Geldpolitik in den nächsten Jahren, die sicher kommen wird, wird auch das Preisniveau bei Immobilien wieder dämpfen. Daher glaube ich nicht, dass es eine Blase gibt. Das, was wir jetzt sehen, ist einfach der Markt.
Du glaubst, dass sich das also quasi alles wieder von alleine natürlich reguliert und auch wieder runterfährt, so wie es jetzt aufgehört, so kühlt es auch wieder ab, ohne dass irgendein arges Erlebnis oder irgendein arger 2008 oder sowas wie sich wiederholt.
Das kann man nie vorhersagen, was kommt. Da müsste man eine Glaskugel haben, klarerweise. Wenn sowas kommt, wird es sicher ein bisschen markanter werden, das Ganze. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir schön langsam das Top bei den Preisen sehen oder gesehen haben. Zumindest glaube ich, dass wir es heuer sehen werden und sich dann das Niveau eindämpfen wird. Ich glaube nicht, dass es zurückgehen wird auf das, was wir 17, 18 gesehen haben. Aber wir werden auf einem hohen Niveau stabil oder stabiler bleiben, weil wir ja auch sehen, dass die, und immer das bei unserem Immobilienmakler, beim S-Real-Service, angesehen, dort haben wir normalerweise eine Immobilienpipeline von 500 Objekten in etwa. Derzeit haben wir 190 Objekte in der Pipeline, das heißt, der Markt ist leer gekauft. Wir bekommen ein Objekt rein in der Früh, bereiten es auf, stellen es um 8 Uhr online, um 11 ist es weg. Also es wird derzeit wirklich, bin fast geneigt zu sagen, wie von der Stange Immobilien gekauft. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ihr wisst, was ich meine damit. Das ist nicht ganz gesund, die Entwicklung, so ehrlich muss man sein. Darum erwarte ich in den nächsten Jahren, dass sich das wieder auf hohem Niveau stabilisieren wird.
Vor allem ist ja ein Großteil dieser Immobilienkäufe Anlegerkauf, oder?
Also sicher zu einem großen Teil, ja, klar, ja. Selbstverständlich. Und man darf nicht vergessen, viele wollen einfach auch nicht verkaufen im Moment, weil sie ja natürlich eine Anlagemöglichkeit fürs Geld brauchen. Und das ist nicht so, und nicht jeder möchte gerne in Wertpapiere gehen oder nicht mit dem gesamten Betrag, den man dann aus dem Immobilienverkauf verdient. Daher will auch der Verkauf gut überlegt sein. Mhm. Also all das spielt zusammen, dass wir heute eine Angebotsverknappung haben am Immobilienmarkt und auch das treibt die Preise natürlich. Ne?
Was mich jetzt interessiert, Herbert, du bist ein absolut fachkundiger Experte. Wir fragen eine Frage nach der anderen. Du hast überall eine perfekte und spezifische Antwort. Wie kann das dann passieren, dass jemand, der eine Bank leitet und die Bank so gut funktioniert, dass dann plötzlich Thema Burgenland eine Bank von heute auf morgen in Konkurs geht und so viel Geld von so viel Leuten weg ist?
Die Frage haben wir uns auch alle schon gestellt, wenn man so mit Bankern zusammensitzt oder mit Kolleginnen und Kollegen zusammensitzt. Ich glaube, das ist einfach ein, das hat ein Journalist damit beschrieben, als Multiorganversagen, das dort stattgefunden hat. Ich glaube, man kann es nicht treffender formulieren, wo halt vieles zusammengespielt hat. Und ehrlicherweise, ich könnte mir es nicht vorstellen, wie es hier zum Beispiel passieren sollte. Es gibt sehr, sehr viele Kontrollmechanismen. Zu Recht gibt es diese Kontrollmechanismen, während sie auch viel Geld anvertraut wird von den Kundinnen und Kunden. Es gibt die Finanzmarktaufsicht, die Nationalbank, die EZB.
Aber die haben ja im Burgenland eigentlich auch gehabt, oder?
Dort gab es offensichtlich sehr viel kriminelle Energie dahinter, die ich jetzt einmal unterstelle, die ich natürlich nicht, weil das Gerichtsverfahren nur anhängig ist. Aber das war einfach eine Verkettung von vielen, vielen Umständen, die ja sehr ungewöhnlich ist, sagen wir es einmal so. Und die im Normalfall, sei es jetzt hier oder in anderen Banken hier in Oberösterreich, mit Sicherheit nicht eintreten werden und können.
Ich höre ein Geräusch.
Ja, da kommt der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der bringt uns frisches Bier.
Frisches Bier.
Wir stoßen nochmal an mit unserem Linzer Bier. Cheers. Prost. Und das ist so der Moment, Herbert, wo wir darüber reden, ob ein Bankenchef auch Rauschgeschichten, Jugendsünden, irgendwas Lustiges hat, was einem mal passiert ist, wo du sagst, ja, das war für alle anderen lustig, nur für mich nicht. Was gibt's da irgendeine Geschichte von dir, wo du sagst, okay, kann er einmal mit Bier zum Tun gehabt haben oder mit einer guten Party? Gibt es irgendwas, was einmal peinlich war in deinem Leben oder auch im Bankengeschäft vielleicht?
Na, peinlich eigentlich nicht, nein, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, jeder hat in der Jugend die eine oder andere Biergeschichte gehabt. Das bei Zeltfest oder bei sonstigen Dingen, ich glaube, das gehört einfach dazu. Aber nicht, dass man peinlich wäre, Gottes Willen. Das war... In den Jahren, glaube ich, macht diese Erfahrung jeder oder jede. Das gehört ganz einfach zum Leben dazu. Und das macht einem auch aus, dass man so Dinge einfach in der Erlebnisvita drinnen hat und weiß, wie man damit umgeht.
Ist man als Bankdirektor zu Seriosität verpflichtet, in einer gewissen Art und Weise, auch im privaten Bereich?
Naja, man ist sicherlich auch... Träger des Berufes, den man hat nach außen hin und muss sich dessen einfach bewusst sein, wenn man in der Öffentlichkeit wo auftritt, auch wenn es privat ist, wird immer kombiniert, auch das ist der von der Sparkasse oder von der Bank und wird man vielleicht etwas anders beäugt oder intensiver beäugt, als es im Normalfall der Fall wäre. Daher, ganz normales Verhalten in allen Lebenslagen ist sicherlich nicht hinderlich.
Was mich da interessiert ist, wir haben in der Politik ja die Chat-Protokolle in den letzten Monaten gesehen, die doch ziemlich heiße Diskussionen ausgelöst haben. Wie ist das in deiner Kommunikation mittlerweile? Als Bankdirektor gibt es ja auch viele geheime Nachrichten, viele Sachen, das Bankgeheimnis etc., was unter Verschluss bleiben muss. Passt du da bei deiner Kommunikation schon auf? Denkst du auch an sowas in so einer Position, die du doch hast, wenn dein Handy abgegeben werden muss, dass da nichts vierer kommt, was gefährlich sein könnte?
Es gibt ganz klare Spielregeln, was man wo, über welchen Kanal kommunizieren darf und soll und die halten wir uns klarerweise auch. Es gibt klare Spielregeln, auch die Innenrevision, die Aufsicht aufstellt und daher wird man diese genannten Nachrichten sicherlich nicht auf unseren Mobiltelefonen oder sonstigen mobilen Devices finden. Das gehört einfach zum Bankgeheimnis dazu und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, im Interesse aller Kundinnen und Kunden das auch einzuhalten.
Mhm. Hast du schon mal einen Bankraub erlebt?
Nein, Gott sei Dank noch nicht. Ich habe das noch nie live erlebt, obwohl ich auch ein gutes Jahr in der Kasse war in meiner Anfangsphase. Es hat mich Gott sei Dank noch verschont und ich hoffe, es bleibt auch so.
Wie ist das? Schaust du auch gerne mal Haus des Geldes und überlegst, wie könnte ich die Bank ausrauben? Oder? Das ist ja eigentlich ein leichtes für dich, oder?
Nein, aber schaue ich ganz, ganz selten, gebe ich schon zu. Ja. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn man das jetzt ein bisschen vergleicht, so die großen Bankräube der Vergangenheit, wo wirklich noch, da haben wir die Leute ja noch viel Geld in der Kasse gehabt, Bargeld. Ich kann mich selbst erinnern, zu meiner Kasse, da war wirklich noch viel Bargeld in der Kasse. Heute ist es so, dass es kaum mehr Bargeld in der Kasse gibt. Es kommt über unterirdisches System, kommt das Bargeld in die Kasse. Der Bargeldbestand wird möglichst niedrig gehalten. Es gibt jede Menge Sicherheitsvorkehrungen, die einen Bankraub eigentlich sinnlos erscheinen lassen. Deswegen versucht man sich heute am Bankomaten.
Also ist es in Realität nicht so, dass nur zwei Personen den Code wissen zum großen Tresorraum und der wechselt sich alle 24 Stunden und du musst das
also
dann...
Es gibt sehr, sehr, ein sehr ausgeklügeltes Sicherheitssystem und das wechselt in sehr engen Abständen und daher ist das wirklich sehr, sehr, sehr safe.
Mhm. Wenn man da mit so einem ausgeklügelten Sicherheitssystem zu tun hat, wird man da persönlich auch manchmal ein bisschen paranoid, dass man daheim dann auch irgendwie seinen Schlüssel jedes halbe Jahr wechselt, oder?
Nein, es gelingt mir Gott sei Dank, diese Dinge hier zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen. Gute Frage, ja.
Aber du machst sehr viel Sport. Ich bin ja auf Facebook mit dir connected, mit deiner Frau, fährst viel Rall, immer viel unterwegs, eigentlich privat fast nur im Sport gewandt. Braucht man das dann auch als Ausgleich zu einem stressigen Job, dass man sagt, wenn ich rausgehe aus dem Büro, dann wird Sportgewand angezogen, dann ist Freizeit?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man Zeit seines Lebens Sport gemacht hat, vom Fußball über Laufen, über andere Dinge, dann ist es wichtig, dass man das auch im höheren Alter beibehält, weil es als Ausgleich ganz, ganz wichtig ist und deswegen ist mir das auch wichtig, sei es jetzt, ob ich jetzt Fahrrad fahren gehe oder am Berg gehe oder Golf spielen gehe. Also alles ist, glaube ich, wichtig und trägt zum Abschalten, zum Ausgleich aktiv bei.
Mhm. Ja, aber du bist ja auch fürs Marketing zuständig von der Sparkasse Oberösterreich, zumindest im Großen, oder? Wir haben ja eine tolle Kooperation mit unseren Betrieben auch. Es gibt für alle Kunden der Sparkasse Oberösterreich den Sparkassencafé. Und ihr habt da immer, also gratis Kaffee jeden Tag, ihr habt da immer sehr, ja, also sehr progressiv empfunden, ein cooles Marketing für die Bank zu machen. Du wolltest da bei der Tabakfabrik gleich dabei sein, weil es ein sehr trendiges Projekt ist. Das sind Dinge, die dir wichtig sind. Auf was muss eine Bank setzen im Marketing heutzutage?
Naja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man sich Dinge traut, dass man sich auch als Bank Dinge traut zu tun. Und ich erinnere mich an unsere ersten Gespräche, da warst du noch nicht dabei, ja, da mit dem Kali. Da haben wir uns getraut, über das Thema drüber euch zu finanzieren. Das war nicht so, um es einmal auf Wienerisch zu sagen, eine gmade Wiesn, die ganze Geschichte.
Weil wir Chaoten sind, ja, kann man ruhig sagen.
Ich glaube, die Gastronomie generell hat nicht so eine gute Bewertung.
Ja, genau. Aber wir waren damals überzeugt, ich kann mich an das Gespräch erinnern, dass das funktionieren wird. Und Gott sei Dank haben wir alle mit zusammen recht gehabt, dass das Konzept aufgegangen ist. Zeigt euer Wachstum und eure Aktivitäten. Also was sieht, man muss, ich glaube, es ist eine Kombination an Dingen. Man muss sich was trauen, man muss eine gewisse Progressivität an den Tag legen, darf es aber nicht überziehen, die Geschichte. Natürlich sind wir eine Bank, die für die Einlagen ihrer Kunden zu sorgen hat und entsprechende Kredite auch daraus vergeben muss und auch soll, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber man sieht, dass man sehr aktiv sind auf den diversen Social-Media-Kanälen. Das ist wichtig, dass man also hier am Ball bleibt. Der Tabakfabrik hast du erwähnt, glaube ich, ein wichtiges
Startrampe
in der Tabakfabrik, wo wir uns ganz intensiv dem Thema neue, junge Startups widmen. Viele sind dabei Kunde schon von uns. Einige oder viele werden es hoffentlich noch werden in der Zukunft. All das sind Dinge, die für Bank früher eigentlich, ich will nicht sagen tabu, aber wo man sich nicht hinbewegt hat, wo man sich jetzt aber hintrauen und sogar als Sparkasse trauen wir uns hin, ja, mit einer Geschichte, die älter ist als 170 Jahre. Ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir ein sehr, sehr solides Fundament haben in 170 Jahren oder in über 170 Jahren aufgebaut, aber stets offen für Neues auch sein und Dinge einfach ausprobieren. Das ist, glaube ich, essentiell ist, Dinge auszuprobieren, und wenn es nicht funktioniert, muss man sagen, okay, dann haben wir aufs falsche Pferd gesetzt, in dem probieren wir was Neues wieder aus. Und die alte Regel, die man von meinem ersten Chef mitgenommen hat, von drei Dingen, die du ausprobierst, müssen zumindest zwei funktionieren. Da ist nichts Falsches dran, das stimmt.
Die Startrampe ist ja so ein Thema. Der Johannes Bracher war ja auch schon zu Gast bei Frühstück mit Bier mit seinem Podcast, der ja erfolgreicher ist wie unserer offiziell. mit dem Glaub an dich Podcast. Ja. Zahlen, Daten, Fakten, okay. Wir kontrollieren das nochmal nach. Aber die Startrampe widmet sich Startups, jungen Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir wissen das ja selber. Ich habe Unternehmensgründung als Spezialgebiet gehabt auf der Uni. Wir haben selber einige Unternehmen gegründet. Aber wir wissen auch, dass die Statistik eigentlich total gegen junge Unternehmer spricht, dass der Großteil der jungen Unternehmer die ersten 10 Jahre gar nicht erlebt. Wieso setzt ihr dann trotzdem zum Beispiel auf das Pferd Jungunternehmer, wobei das ja doch eigentlich auch ein riskantes Geschäft ist? Das kann ja oft einfach nicht funktionieren. Oder sagen wir so, im Großteil funktioniert es eigentlich auch gar nicht.
Weil es, glaube ich, ganz für eine Regionalbank, wie wir es sind, sehr, sehr wesentlich ist, in regionale Unternehmen zu investieren. Und es gibt nicht nur etablierte große, derer gibt es ja sehr viele in Oberösterreich, aber es ist wichtig auch, dass man das Unternehmen nachkommen. Und wo man die jetzt als Startups oder Gründer bezeichnet, ist eher philosophisch, würde ich sagen. Es gibt schon klare Zuordnungen natürlich, aber im Wesentlichen geht es darum, für eine Bank diesen Gründernachwuchs heranzuführen und die neue Tore in der Wirtschaft zu öffnen, aber auch Kooperationen einzufädeln mit bestehenden großen Unternehmen. Wir haben sehr, sehr viele kleinere Startups, die jetzt schon größer geworden sind, Gott sei Dank, und sehr, sehr interessante Kooperationen mit großen Firmen eingehen. Und erst gestern habe ich Gelegenheit gehabt, mit dem Geschäftsführer von Catalyst zu reden, die ja auch in der Tabakfabrik angesiedelt sind, wo wir über interessante Kooperationen im Airspace-Bereich gesprochen haben und andere Dinge. Also man sieht, dass das ganz wichtig ist, dass man sich hier als Bank auch einbringt, dass man, da geht es nicht immer nur ums Geld, es geht auch oft nur um die Kontakte herzustellen zu anderen Firmen. Wir haben ein großes Netzwerk, das wir einbringen können. Ich glaube, das ist wesentlich und das haben wir auch in unserer gegenseitigen Kooperation ja immer wieder gemacht, dass wir einfach Kontakte zur Verfügung gestellt haben und so hat sich das eine oder andere ergeben.
Was mich jetzt abschließend noch persönlich interessiert, Karl ist ein klarer Befürworter. Ich bin mittlerweile auch schon in diesem Topf angelangt, obwohl ich es eigentlich sehr kritisch sehe. Für einen Banker Kryptowährungen. Wie siehst du dieses Thema? Kryptowährungen, die Währung der Zukunft, muss man Kryptowährungen heute haben? Ich glaube, als Banker dürfte es ja gar keine haben. Oder wie ist das genau? Wie siehst du das Thema Kryptowährungen?
Also grundsätzlich sehe ich mal den Begriff Kryptowährung sehr kritisch. Es ist eigentlich im engeren Sinn keine Währung, es ist ein Kryptoasset. Also eine Veranlagungsmöglichkeit und keine Währung, zumindest noch nicht im Moment. Ich glaube, dass es eine Entwicklung ist, an der wir nicht vorbeikommen. Das ist evident. Egal, welche der vielen Krypto-Assets man sich jetzt anschaut, sei es jetzt Bitcoin oder andere. Mhm. Bitcoin ist immer das prominente Aushängeschild momentan, sieht man an der Kursentwicklung und an den allen Connections zu Tesla und zu anderen Dingen, die immer wieder durch die Medien geistern. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, weil es eine Asset-Klasse ist, also eine Veranlagungsklasse ist für Kundinnen und Kunden. Es steckt mit Sicherheit noch in den Kinderschuhen, ein bisschen übertrieben, aber in den Anfängen. Wir haben ja durchaus prominente Firmen auch in Österreich, sei es jetzt Bitpanda oder andere, die sich mit dem Thema beschäftigen. Auch in der Tabakfabrik haben wir einen prominenten Vertreter, der sich dann mit der steuerlich richtigen Verbuchung von Kryptoassets beschäftigt, Gott sei Dank. Es geht darum, als Bank zu überlegen, wie kann man eine sichere Verwahrung von Kryptoassets anbieten, in einem virtuellen Tresor zum Beispiel. Ja, wir werden an dem Thema nicht vorbeikommen, zusammengefasst. Wir werden es aber als Bank nicht aktiv vorweg einmal in die Anlageberatung mitnehmen. Wir beschäftigen uns aber, auch wenn man das nach außen hin nicht sieht, sehr intensiv mit der Thematik und werden sicherlich bei passender Gelegenheit mit einem ein oder anderen Angebot kommen.
Mhm. Wie siehst du generell die Zukunft jetzt, wenn man sagt, vielleicht in 20, 30 Jahren? Glaubst du, gibt es die große digitale Welt, in der wir uns bewegen, mit digitalen Kunstwerken, die wir kaufen?
NFTs, ja.
Wie stellst du das vor?
Also ich stelle mir schon vor, dass wir noch viel, viel digitaler werden, als wir schon sind, viel, viel vernetzter agieren werden, als es jetzt ist. Auch wenn das vielleicht manche als Gefahr sehen. Ich glaube, der Zug fährt. Der fährt genau in die Richtung. Sei es jetzt, und das geht jetzt um einen prominenten Vertreter von einem ehemaligen Startup hier in Oberösterreich, also die Firma Tractive
Flugschwantner war auch schon Gast bei Frühstück mit Bier.
War Gast, ich weiß, ja. zu zitieren. Ja, wir sehen connectete Haustiere. Ich kann schauen, wie bewegt sich mein Haustier. Ich glaube, dass da viel Gutes dabei ist und die Dinge, die von der Kontrollierbarkeit, Überwachbarkeit, ich glaube, man darf es nicht überbewerten. Die Dinge werden, auch jetzt sind wir sehr, sehr nachvollziehbar. Man kann sich relativ leicht ein digitales Profil von jemandem erstellen, das fällt gar nicht so schwer, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt.
Das ist gerade wieder passiert, glaube ich auch, gell? Also da gibt es gerade wieder einige Betrugsmaschen.
Genau, also ich würde das nicht überbewerten, aber ganz klar ist, dass der Weg hingeht in Richtung noch stärkere Digitalisierung und Vernetzung in allen Bereichen und das wird auch vor dem Auto nicht Halt machen, wie wir in vielen Bereichen schon sehen. Und ich glaube, dass das grundsätzlich eine sehr, sehr positive Entwicklung ist für uns alle.
Also du siehst es utopisch, nicht dystopisch.
Nein, nicht dystopisch, es ist utopisch und es ist auch keine revolutionäre Entwicklung, sondern eine evolutionäre Entwicklung und das war immer noch gut so.
Das heißt, in 20 Jahren werden wir auch Thema Schweden, Norwegen bargeldlos zahlen, wir werden das Bargeld vielleicht irgendwann ganz abschaffen. Wie ist es für dich als Banker vielleicht da eine zentrale Frage?
Ich glaube nicht, dass wir es ganz abschaffen werden, aber es wird weniger werden, ganz sicher. Ob wir dann auch die Tageszeitung mit Apple Pay oder anderen Devices zahlen werden, wie es in Schweden oder im Norden üblich ist, weiß ich nicht. Könnte aber sein. Ich hätte nichts dagegen. Ich bin da relativ entspannt bei dieser Thematik. Glaube aber nicht, dass wir gänzlich aufs Bargeld verzichten werden in den nächsten Jahren. Es wird wahrscheinlich die eine oder andere Einschränkung bei der Bezahlmöglichkeit der Höhe nachkommen. Die Diskussion läuft ja gerade aktuell auch. Ob das jetzt die großen Schwarzgeldtransfers eindämmt, traue ich mich nicht zu behaupten. Kann ich auch nicht, aber es gibt sicherlich Überlegungen in die Richtung, hier diese Bezahlgrenzen einzuschränken. Aber nichtsdestotrotz wird es, davon bin ich fest überzeugt, in Österreich und in der EU in weiten Bereichen Bargeld geben, auch in der Zukunft.
Mhm. Aber es wird ja jetzt zum Teil schon, oder der 500er wird, glaube ich, abgeschafft.
Der ist schon abgeschafft. Der wird nicht mehr neu gedruckt.
Schaut im Morgen.
Ja, war nett, ja. War ein Schritt in die Richtung, richtig, aber wie gesagt, ich glaube, der wesentliche Schritt wird sein, wenn man Bezahlgrenzen einführt fürs Bargeld, so wie jetzt gerade diskutiert wird. Das wird sicher kommen, davon bin ich überzeugt. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch ein paar Euro in Zukunft auch einstecken, um einmal schnell auf einen Kaffee um die Ecke gehen zu können. Mhm. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
Was mich da noch interessiert, du bist auch zuständig in der Bank für Privatkunden mit höheren Vermögen. Ich hoffe, wir zählen auch irgendwann mal dazu.
Es ist noch ein langer Weg.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist es, wenn jemand ein Millionär ist? Auch in Oberösterreich gibt es natürlich viele Millionäre und sehr, sehr viel Geld hat und dann zu dir in die Bank kommt. Wollen die von dir selber betreut werden? Erzähl uns ein bisschen was, plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie ist es, wenn man mit so super schwerreichen Menschen zu tun hat? Was haben die für Erwartungen an einer Bank? Wie kommen die einer? Kommen die mit dem Geldkoffer, wie kann man sich sowas vorstellen?
Nein, das sind ganz normale Kundinnen und Kunden, wie wir drei auch, wie wir hier sitzen. Die haben ganz normale Erwartungshaltungen. Sie wollen ihr Geld sicher veranlagt haben. Sie wollen, teilweise geht es vor allem auch um die Werterhaltung des Vermögens. Gar nicht so sehr immer um den Vermögenszuwachs, natürlich auch, aber oft geht es auch um die reine Werterhaltung. Und ich glaube, es ist für jeden Vorstand von uns hier in der Sparkasse Oberösterreich ganz, ganz wichtig, auch im Kundenkontakt zu sein. Ob es jetzt die, wie du es genannt hast, Vermögenden sind oder ob es der Bäcker ums Eck ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, was uns auch prägt und wir wissen das ja beide, alle drei selber im Kundenkontakt, dass es einfach wichtig ist zu wissen, was brauchen die Leute. Und sei es jetzt, du warst mit deinem Hauskauf oder ob es der Vermögende ist mit seiner Veranlagungsstrategie. So ein bisschen den... Ja, am Puls der Kunden zu sein, ist wichtig. Das ist auch für den Vorstand ganz wichtig, weil wir uns ja auch mit unseren Führungskräften unterhalten, klarerweise. Und da ist ja ganz wichtig, dass der Vorstand da mitreden kann und nicht nur zuhören kann. Er hört gern zu, aber hier und da redet er auch ganz gern mit. Und das ist schon wichtig, dass man das Feedback direkt von den Kundinnen und Kunden bekommt. Weil das ist das Ehrliche.
Gibt es nur irgendwas, was da so Thema Führung und wie du sagst, denn die Leute dran sein, was du uns mitgeben kannst oder für die Leute, die zuhören?
Ich glaube, ganz wichtig ist, als Führungskraft auch zuhören zu können. Und man muss nicht immer das Wissen im letzten Detail haben als Führung. Das ist überhaupt nicht notwendig, aber wichtig ist dann schon entsprechender Diskussion auch zusammenfassen können und den Sukkus aus der Diskussion dann auf den Punkt zu bringen und sagen, so, jetzt haben wir alle Meinungen eingeholt und jetzt treffen wir Entscheidungen und dann gehen wir in die richtige Richtung. Also für mich ist Zuhören ein ganz wesentlicher Punkt in der Führung, weil dann, wenn wir alles selber entscheiden, dann brauchen wir nicht diskutieren, brauchen wir keine Mitarbeiterinnen, keine Mitarbeiter. Daher ist es wichtig, die Meinungen zu antizipieren, zuzuhören und dann eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Denn erfolgreich sind wir nur im Team. Das bin weder ihr alleine, noch seid es ihr alleine. Gemeinsam sitzen wir alle im gleichen Boot und es funktioniert nur dann, wenn wir auch in die gleiche Richtung rudern.
Schönes Ende.
Absolut. Am Ende von Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Word-Rap, einen Bier-Rap, kurze Fragen, okay. Kurze Antworten.
Bier Word Rap.
Wenn ich nicht Bankdirektor wäre, dann wäre ich.
Wäre ich wahrscheinlich irgendein Sportler geworden.
Welcher
Sportart? Ich habe mit Fußball begonnen, war nicht unerfolgreich bis in die niederösterreichische Landesliga. Mhm. Aber ich hätte wahrscheinlich dann hätte ich mich in Richtung, ich habe lang Squash gespielt, also ich habe viele Dinge ausprobiert. Ich kann es ja nicht sagen, aber es wäre irgendwas mit Sport geworden. Ob es jetzt der Aktive wäre oder im Management, ist schwer jetzt da nachzuvollziehen, aber irgendwo in Richtung Sport hätte ich mich wahrscheinlich bewegt.
Mhm. Die wichtigste Eigenschaft eines Mitarbeiters ist?
Ist mit Sicherheit Zielstrebigkeit und der Zug zum Tor.
Der Zug zum Tor, mhm.
Das würde ich meinem 20-jährigen Ich mitgeben.
Viel ausprobieren, ins Ausland gehen und erst sehr, wenn man all die Dinge antizipiert hat, entscheiden, wo geht man hin, was macht man, wo will man sich hinbewegen. Wichtig ist, ein sehr breites Meinungsspektrum zu bilden und wichtig ist auch, Englisch zu lernen. Ganz, ganz wichtig im Business, die Businesssprache ist einfach Englisch.
Wenn wir dir jetzt einen Koffer mit 1 Million Euro Bargeld auf den Tisch legen für dich, was würdest du machen?
Ich würde gemäß den bereits vorhin skizzierten Veranlagungsstrategien veranlagen.
Eine sehr bankerische Antwort.
Und ganz zum Ende fragen wir immer noch, mit dieser Person hätte ich gerne mal ein Frühstück mit Bier, egal ob tot oder lebendig.
Interessant wäre es vielleicht einmal mit dem Flo Gschwandner intensiv zu diskutieren. Wir haben uns zwar, wir kennen uns zwar gut, aber wir haben noch nicht wirklich intensiv die Dinge diskutiert. Nämlich so eher, wie er die ganze Startup-Szene einschätzt, wo wir uns hinbewegen, wo die Trends hingehen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen schon erfolgreichen Startup, damit man mal ein bisschen, das ist halt für uns ganz, ganz wichtig, dieser Austausch, und das würde schon Spaß machen.
Ich glaube, das können wir mal einfädeln. Ja, ein Frühstück mit Bier in der Sandburg mit Flo Gschwandner und Herbert Walzhofer von der Sparkasse. Lieber Herbert, danke dir für die Rede und Antwort und wir wünschen dir nur einen super Tag jetzt mit einem guten Linzer Bier im Magen.
Dankeschön, wünsche ich euch auch.
Servus, danke,
vielen Dank.
Tschüss.
Frühstück mit Bier.